SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Es ist die erste große Umbildung der Regierungsmannschaft von US-Präsident Donald Trump seit Beginn seiner zweiten Amtszeit vor gut 100 Tagen. Der in die Kritik geratene nationale Sicherheitsberater Mike Walls tritt zurück. Laut Präsident Donald Trump soll er neuer amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen werden. Walls bisherigen Posten im Weißen Haus übernimmt demnach übergangsweise Außenminister Marco Rubio. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Ralf Borchert.
Mit Walls verlässt das erste prominente Mitglied die Regierung, seit Trump erneut ins Weiße Haus eingezogen ist. Hintergrund ist zum einen die sogenannte Signalgate-Affäre. Walls hatte eine Chatgruppe eingerichtet, die als nicht abhörsicher galt, in der Details über US-Luftangriffe auf die Houthi-Miliz im Jemen geteilt wurden. Ein Journalist, der von Walls offenbar aus Versehen mit in die Gruppe aufgenommen wurde, hatte den Fall publik gemacht. Zum anderen spielen nach Ansicht der meisten Beobachter Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Walls eine Rolle. Der demokratische Abgeordnete Seth Moulton sagte CNN, Walls sei einer der wenigen gewesen, die Trump, etwa mit Blick auf Russland, die Wahrheit gesagt hätten. Trump wolle aber 100%ige Gefolgschaft, deshalb müsse Walls gehen.
Die Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind verschoben worden. Aus Teheran heißt es, dass die für morgen angesetzten Gespräche in Rom nicht stattfinden. Ein neuer Termin ist bisher nicht bekannt. Auch ein für heute angekündigtes Treffen zwischen iranischen Diplomaten mit Vertretern aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich ist abgesagt. Die Vereinten Nationen wollen sich offenbar komplett neu aufstellen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf ein internes geheimes Dokument. Demnach sollen zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, das UN-Kinderhilfswerk und das Flüchtlingshilfswerk zu einer großen humanitären Einrichtung zusammengefasst werden. Das soll laut Bericht vor allem Kosten sparen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist nach eigenen Angaben gerade in der bisher größten Finanzierungskrise ihrer Geschichte. Das sagte WHO-Chef Tedros bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Grund sind die gekürzten Hilfsgelder vor allem aus den USA. Unsere Korrespondentin Anita Westrup berichtet aus Genf.
Das Budget der WHO schrumpft. Sie muss kräftig sparen und hunderte Stellen streichen. Denn mit dem angekündigten vollständigen Austritt der USA aus der WHO verliert sie ihren mit Abstand größten Geldgeber. Doch, so Tedros, verliere die WHO nicht nur Geld, sondern vor allem auch Expertise und Partnerschaft. Der Austritt sei ein Fehler, die Mitgliedschaft sei auch zum Besten der USA, betont Tedros. Er hat in diesem Zusammenhang auch die Finanzierung der WHO angesprochen. Seit 8 Jahren stecke die internationale Gesundheitsbehörde in einem Transformationsprozess. Sie möchte unabhängiger von freiwilligen Beiträgen und Spenden werden, die rund 80% des Budgets ausmachen. Die Pflichtbeiträge der 194 Mitgliedsländer sollen schrittweise steigen. Zudem sollen sogenannte Investitionsrunden Geld sammeln.
Die Demos zum 1. Mai sind weitgehend friedlich verlaufen, das haben die Behörden mitgeteilt. Demnach waren bundesweit gestern Hunderttausende Menschen für bessere Arbeitsbedingungen und den Erhalt des 8-Stunden-Tages auf die Straße gegangen. Unter anderem in Chemnitz, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart. In Berlin war die Polizei mit besonders vielen Kräften im Einsatz. Unsere Reporterin Helena Dehler fasst zusammen.
Berlin hat bei sommerlichen Temperaturen unterschiedlichsten Protestformen eine Bühne geboten. Vor dem Roten Rathaus demonstrierte der Gewerkschaftsbund, durch das Villenviertel Grunewald zog eine Satire-Demo und in Kreuzberg und Neukölln versammelten sich Menschen zur revolutionären 1. Mai-Demonstration. Diese hatte die Berliner Polizei besonders im Blick, weil sich pro-palästinensische Demonstranten beteiligt haben. Vereinzelt kam es zu Böller- und Flaschenwürfen. Angesichts der hohen Teilnehmerzahl bei den Demos falle das Fazit aber sehr positiv aus, so ein Polizeisprecher am späten Donnerstagabend.
Wer Chatbots oder KI-Programme in Deutschland nutzt, überprüft nur selten die Antworten. Das zeigt eine EY-Studie. Die deutschen KI-Nutzerinnen und Nutzer sind demnach leichtgläubiger als der weltweite Schnitt. Julia Buchmeier hat sich die Studie genauer angeschaut.
Egal, ob es um Texte, Bilder oder Übersetzungen geht, insgesamt überprüft nur jeder 4. das, was die KI als Antwort liefert. Der deutsche Schnitt ist damit relativ niedrig. Weltweit kontrolliert immerhin jeder 3. KI-Nutzer die gelieferte Antwort. Am höchsten ist die Quote in Südkorea, Indien und China. In Frankreich und Schweden liegt sie mit 23% am niedrigsten. KI-Experten von EY warnen vor blindem Vertrauen und schwerwiegenden Folgen, vor allem auf der Arbeit.
Das Land Rheinland-Pfalz ist nach eigenen eigenen Angaben einen Schritt weitergekommen, um den Mangel an Kinderärzten vor allem auf dem Land zu bekämpfen. Ab Herbst soll es ein Gesetz geben für eine Quote. Die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte bekommen einen Studienplatz, müssen später aber 10 Jahre lang in einer Kinderarztpraxis arbeiten. SWR-Reporterin Ulrike Brandt berichtet.
In Rheinland-Pfalz gibt es von Region zu Region große Unterschiede bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Arztpraxen. Das sagt das Gesundheitsministerium. In der Zukunft könne man Versorgungslücken nicht ausschließen. Deswegen sollen 3% der Medizinstudienplätze im Land für die zukünftigen Landkinderärzte reserviert werden. Das gilt auch für Bewerber ohne Einser-Abitur. Aber das alles helfe vielleicht nur langfristig, kritisiert der Berufsverband der Kinderärztinnen und Ärzte. Der Verband hat andere Vorschläge, zum Beispiel einfachere Vorgaben fürs Übernehmen oder Eröffnen einer Arztpraxis.
Immer mehr Aufgaben, immer weniger Zeit, dazu der finanzielle und gesellschaftliche Druck. Das macht vielen Landwirtinnen und Landwirten psychisch zu schaffen, sagt der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband. Er stützt sich auf neue Zahlen. SWR-Reporter Jan Lehmann hat sie sich angeschaut.
Laut einer Studie leidet jeder dritte Landwirt unter Depressionen und jeder vierte ist Burnout gefährdet. Der Bedarf an Hilfen und Beratungen wächst. Bei der Krisenhotline der Sozialversicherung SVLFG melden sich immer mehr Betroffene, um sich Hilfe zu holen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gründen Landwirte gerade eine Selbsthilfegruppe. Das Landratsamt unterstützt sie dabei. Bauernverbände wie der BLAV versuchen, das Thema mit Vorträgen und Anti-Stress-Seminaren allmählich aus der Tabuzone zu holen.
Die Fußballerinnen von Bayern München haben den DFB-Pokal gewonnen. Sie besiegten Werder Bremen im Finale mit 4:2. Marc Eschweiler berichtet.
Das erste Double in der Vereinsgeschichte für die Fußballerinnen des FC Bayern ist perfekt. 4:2 am Ende. Ein gerechtes Ergebnis gegen einen SV Werder, der als Underdog in dieses Spiel gegangen ist, der dem FC Bayern aber das Leben über weite Strecken ziemlich schwer gemacht hat. Am Ende hat sich dann aber auch die individuelle Klasse des FC Bayern durchgesetzt. Und so steht der zweite Pokalsieg nach 2012 auf der Habenseite und nach der Meisterschaft am Sonntag jetzt auch der erste Doublesieg. Dreierpack Lea Schüller, das ist die Pokalheldin für den FC Bayern. Auch Caro Simon traf für die Münchnerinnen. Die beiden Tore für den SV Werder schossen Rike Diekmann und Larissa Mühlhaus.
Im polnischen Breslau ist ein neuer Weltrekord aufgestellt worden. 8.122 Gitarristen haben gleichzeitig den Jimi Hendrix-Song Hey Joe gespielt. Damit haben sie den Rekord von vor 2 Jahren um mehr als 150 Teilnehmer überboten. Mehr von unserem Polen-Korrespondenten Serjan Govidarica.
Die Stimmung war elektrisierend. Menschen mit Akustik, E- und Bassgitarren und anderen Saiteninstrumenten vom Teenager bis zum Rentner reisten aus ganz Europa an, um gemeinsam Musikgeschichte zu schreiben und einfach Spaß zu haben. Die Veranstaltung fand bereits zum 23. Mal statt und hat in Polen längst Kultstatus. Ins Leben gerufen hat sie der Musiker und Gitarrenpädagoge Leszek Sikorski. Was 2003 mit 558 Gitarristen begann, ist heute ein internationales Spektakel. Mit Breslau als lautem Mittelpunkt des Rock'n'Roll.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt ganz viel Sonnenschein bei 24 bis 30 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Jetzt ist es soweit, jetzt muss das Wissen da sein und Leistung abgerufen werden. Jetzt darf nicht die Prüfungsangst zuschlagen. Denn für viele junge Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geht es darum, die Basis für einen guten Start in die berufliche oder universitäre Zukunft zu legen. In dieser Woche, am Dienstag, haben die Abiturprüfungen begonnen in Baden-Württemberg an allen allgemeinbildenden Gymnasien, in Rheinland-Pfalz an denjenigen des G8-Zweigs. Was die Hochschulreife der Zukunft noch wert ist, damit haben wir uns in dieser Woche in der SWR aktuell Serie beschäftigt. Heute zum Abschluss spreche ich darüber mit Sven Gabor Jansky. Er ist Leiter des Zukunftsforschungsinstituts To Be Ahead in Leipzig. Herr Jansky, brauchen wir in Zukunft das Abitur überhaupt noch?
Also ich glaube, dass das Abitur nur so lange gebraucht wird, solange die Hochschulen das Abitur tatsächlich als Zugangsvoraussetzung noch voraussetzen. Ich rechne eigentlich damit, dass mehr und mehr Hochschulen dazu übergehen, eigene Einstellungsprüfungen sozusagen zu machen. Und dann wird das Abitur tatsächlich in der Zukunft mehr und mehr überflüssig.
so eine Art Einstellungsprüfung. Das gibt's ja jetzt schon an etlichen Universitäten für immer mehr Fächer. Da werden dann die Bewerber nochmal unter die Lupe genommen und das Ergebnis, das kommt zusätzlich zur Abiturnote noch mit dazu und entscheidet dann, ob jemand den Studienplatz bekommt oder nicht. Was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil, wenn die Universitäten dann irgendwann mal ganz auf solche Eignungsprüfungen setzen?
Naja, der Vorteil ist ganz einfach. Schauen Sie, wir brauchen keine Prüfung mehr, um den einen mit dem anderen zu vergleichen. Wir brauchen keine Prüfung mehr, um zu sagen, der eine ist irgendwie besser als der andere. Was wir brauchen, ist eine Feststellung, wie lösungskompetent ist denn diese bestimmte Person, dieses Mädchen, dieser Junge, und ist diese Person geeignet für das, wofür sie oder er sich dann in der Folge dann irgendwie bewirbt oder etwas machen will. Das ist das, was wir brauchen. Und das kann man mit Einstellungstests sozusagen viel besser herausfinden als mit so einem allgemeinen Abfragen von allgemeinem Wissen.
Jemand muss lösungskompetent sein, sagen Sie, und dafür müssen natürlich bestimmte Inhalte vermittelt werden. Darüber wird seit geraumer Zeit auch immer wieder diskutiert, wenn man über das Abitur redet. Lassen Sie uns jetzt auf diese Inhalte mal ein bisschen genauer schauen. Welche Themen haben sich denn Ihrer Meinung nach überholt und können raus aus dem Kanon?
Naja, also welche Themen sich überholt haben, sind ganz viele Wissensthemen. Und damit will ich nicht sagen, dass es schlecht ist, irgendwas zu wissen. Ja, aber wir leben in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz da ist. Wir gehen in eine Zeit, in der unsere Schüler, nicht nur Abiturienten, sondern auch schon zeitiger, Geräte haben, entweder als Brille auf der Nase oder als Uhr am Handgelenk oder wie auch immer, die, wenn eine Frage gestellt wird, viel schneller als der Mensch die Frage, also wenn die Frage noch nicht mal ausgesprochen ist, schon erkennen, was die Frage sein wird und dem die Menschen die Antwort einspielen. Und in so einer Zeit ist es natürlich weniger wichtig, sein Gehirn als Wissensspeicher zu verwenden. Was wichtig ist, ist Wissen in Kontext zu setzen, aus Wissen Lösungen zu machen. Deshalb habe ich das Wort Lösungskompetenz gesagt, ja. Und natürlich auch Wissen zuzuschneiden auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Personen. Also sozusagen in einen Kontext zu setzen, der das Menschliche, der das Soziale, der das Emotionale mit einbezieht. Das, was möglicherweise künstliche Intelligenz noch nicht ganz so gut kann wie der Mensch.
Wie bringt man das denn jungen Menschen bei, Wissen in Kontext zu setzen und daraus dann die richtigen Lösungen abzuleiten?
Das ist ganz einfach. Die jungen Menschen sollten sehr, sehr kompetent dafür sein, wenn sie denn nicht im Frontalunterricht lernen und sozusagen von ihnen gefordert wird, dass sie irgendwelche Dinge auswendig lernen, die sie dann irgendwie 2 Wochen später nach der Prüfung wieder vergessen können, sondern wenn sie in Projekten lernen, wenn sie gemeinsam oder auch einzeln, da kann man verschiedene Formate wählen, aber wenn ihnen im Unterricht sozusagen zur Aufgabe gestellt wird, bestimmte Probleme zu lösen, bestimmte Dinge zu erkennen, bestimmte Projekte miteinander zu machen, diese Projekte zu leiten oder sich auch mal unterzuordnen, weil das ist, was Menschen wirklich machen würden.
Brauchen wir denn für sowas wie Projektarbeit oder Teamleitung noch Noten? Vielleicht so ein bisschen mit dem Blick darauf, dass man ja auch im Berufsalltag Ergebnisse auf Knopfdruck produzieren muss? Oder sagen Sie, das ist nicht mehr zeitgemäß?
Also ich persönlich, ich finde Noten oder ich finde eine Leistungsbewertung, ich finde das schon wichtig, weil das motiviert, weil das möglicherweise auch den einen oder anderen Druck sozusagen macht, den jungen Menschen, um besser zu werden, um danach zu streben, sich persönlich in der eigenen Leistungsfähigkeit zu verbessern. Dieser Aspekt von Noten ist völlig richtig. Ein anderer Aspekt von Noten, nämlich jemanden nach einer Gesamtnote, nach einer Abiturnote einzuschätzen und als Unternehmer möglicherweise ganz einzustellen, ja, das verschwindet, glaube ich, mehr und mehr aus der Welt. Also für die externe Bewertung sind diese Noten, glaube ich, nicht mehr wesentlich.
Vielen Dank, Sven Gabor-Jansky, Leiter des Zukunftsforschungsinstituts To Be Ahead in Leipzig. Und das war unsere Serie in dieser Woche hier in SWR Aktuell. Was ist die Hochschulreife in Zukunft noch wert?
SWR Aktuell. Was heute wichtig wird.
Pendler zwischen Köln und Koblenz müssen sich ab heute auf längere Fahrzeiten und Zugausfälle einstellen. Die linksrheinische Bahnstrecke wird in den kommenden 2 Wochen für Bauarbeiten gesperrt. Andreas Palik.
Die Bahntochter InfraGo arbeitet an dem Bahnknotenpunkt Köln und modernisiert die Infrastruktur. In 2 Wochen soll ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb gehen. Dafür müssen noch rund 100 Signale auf der Strecke ausgetauscht und angeschlossen werden. Das neue Stellwerk soll die zum Teil 70 Jahre alte Technik in den jetzigen Stellwerken ersetzen. Die Weichen der Strecke werden dann zentral aus der Kölner Innenstadt gesteuert. Für Pendler bedeutet das jetzt deutlich längere Fahrzeiten. Im Regionalverkehr im Rheinland sind viele wichtige Linien von der Sperrung betroffen. Züge von Köln fahren auf der linken Rheinseite zum Beispiel nicht nach Bonn, Aachen oder Euskirchen. Auch die Strecke zwischen Koblenz und dem Rheinland ist von der Sperrung betroffen. Pendler müssen deshalb auf die rund 100 Ersatzbusse ausweichen. Der Fernverkehr wird umgeleitet und hält statt am Kölner Hauptbahnhof zum Teil am Fernbahnhof in Deutz. Ab Montagmorgen, dem 19. Mai, sollen die Züge wieder nach Fahrplan fahren. Reisende sollten ihre Verbindung vorher online prüfen.
Wer einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragt hat, kann sich den ab heute nach Hause schicken lassen. Das Gleiche gilt auch für den Aufenthaltstitel EID. Die Deutsche Post liefert die Dokumente gegen 15 Euro Zusatzgebühr. Die Zusteller übergeben das Kuvert an der Haustür. Die Kommunen haben schon kritisiert, dass die Gebühr für diesen Service zu hoch ist. In Hannover geht heute der Evangelische Kirchentag mit zahlreichen Veranstaltungen weiter. Am Vormittag wird unter anderem der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz erwartet. Friederike Wede.
Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz spricht über Zuversicht in herausfordernden Zeiten. Es wird voraussichtlich einer der letzten Auftritte von Scholz als Regierungschef. Bei einem anderen Podium diskutieren Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow, CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, der katholische Militärbischof Franz Josef Overbeck und der Militärhistoriker Sönke Neitzel über das Dilemma »Mit Waffen Frieden schaffen«. Am Abend findet auf dem Platz der Menschenrechte in der hannoverschen Innenstadt ein großes Konzert für Demokratie und Zusammenhalt mit dem Reggae-Künstler Gentleman statt.
Die BASF präsentiert heute früh die Geschäftszahlen für das erste Quartal. Dann um 10 Uhr findet die Hauptversammlung statt. Vorstandschef Markus Kamitz wird den Aktionären des weltweit größten Chemieunternehmens die Ziele des DAX-Konzerns präsentieren. Bei der BASF läuft ein milliardenschweres Sparprogramm. Vor allem der Stammsitz des Unternehmens in Ludwigshafen soll profitabler und wettbewerbsfähiger werden. Zum Fußball. In der Bundesliga beginnt heute der drittletzte Spieltag und am Abend geht es um den Kampf gegen den Abstieg. Der erste FC Heidenheim, der zurzeit auf dem Relegationsplatz 16 steht, empfängt Tabellenschlusslicht VfL Bochum. Heidenheims Trainer Frank Schmidt.
Egal wie das Spiel ausgeht, dann haben wir noch kein Ergebnis am Ende. Natürlich, wenn wir gewinnen, dann wissen wir, dass es ein großer Schritt ist, aber jetzt von Elfmeter zu sprechen etc. Und für mich ist das nächste Spiel immer das wichtigste Spiel der Saison im Übrigen. Und genauso gehen wir das an. Wir spielen zu Hause. Wir wollen da jetzt nicht so viel reagieren auf den Gegner, sondern wollen selber aktiv sein und versuchen, unser Spiel zu spielen.
Heidenheim gegen Bochum, Anschluss heute Abend um 20.30 Uhr. Heute ist Brückentag, das Wetter ist top, was will man mehr? Alle, die heute frei haben, genießen diesen zweiten Mai sicherlich und entspannen sich auch ein bisschen. Auch in der Bundespolitik sollte heute kein Stress aufkommen. Für die Mitglieder der zukünftigen Bundesregierung dürfte das lange Wochenende allerdings unterschiedlich ruhig werden, vermutet Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Eine entspannte Brücke im Sauerland macht wahrscheinlich Friedrich Merz. Der Koalitionsvertrag ist von allen beteiligten Parteien abgesegnet. Das Unionspersonal steht. Die Überraschungen sind geglückt. Die erste Aufregung hat sich gelegt. Und die Brücke ins Kanzleramt für Merz ist gebaut. Jetzt ist es nicht mehr weit. Da kann der künftige Regierungschef noch mal ein bisschen Maiglöckchenduft schnuppern, bevor die wilde Weltlage über ihn hereinbricht. So viel Merz im Mai war noch nie. Ganz anders der künftige Vizekanzler Lars Klingbeil. Der hat ja viel zu tun. Der SPD-Chef muss sein Team für die schwarz-rote Bundesregierung übers Brückenwochenende finden und zusammenstellen. Der Boris ist natürlich eine Bank. Ja, aber der Rest ist doch eher schwierig. Zu viele Niedersachsen, die auf die Brücke des Regierungsschiffs wollen. Und dann noch die Kollegin Esken. Wohin mit der? Zurück nach Pforzheim? Wie auch immer. Eins steht fest, wenn das Brückenwochenende rum ist, gilt auch für die Bundesregierung. Alles neu macht der Mai.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.